Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen.
Hallo, hier ist Nachbarschaftshaus, Neues aus Heißen, zurück aus einer etwas längeren Sommerpause und wir beginnen gleich mit einer Sonderausgabe. Und zwar waren im Zusammenhang mit dem bevorstehenden Wahlkampf die Vertreter der SPD bei uns im Haus. Während eines Marktfrühstückes begrüßten wir den Direktkandidaten des Kreises 118, Sebastian Fiedler. Wir begrüßten den Ortsvereinsvorsitzenden der SPD für Heißen, Daniel Mühlenfeld, und den Landesvorsitzenden und Fraktionsführer der SPD im Düsseldorfer Landtag, Thomas Kutschaty. Es wurde ein sehr unterhaltsamer und informativer Vormittag im Nachbarschaftshaus am Hingberg. Und hören wir zunächst einmal rein in die Statements der drei Protagonisten. Zunächst Sebastian Fiedler, dann Thomas Kutschaty und schließlich Daniel Mühlenfeld.
Jedes Mal gibt es irgendeinen Themenschwerpunkt. Auch Pflege ist natürlich bei uns ein wesentliches Thema. Wir haben jetzt nochmal die neuen Zahlen gesehen, die kursieren bezogen auf den Pflegenotstand. Das ist, glaube ich, erst wenige Tage her, dass es nochmal durch die Schlagzeilen gegangen ist. Sicherlich eines der wesentlichen Themen. Deswegen fühlen Sie sich gleich ganz frei. Wir kommen auch gerne dann gleich nochmal rum und führen einzelne Gespräche so an den Tischen. Das war so das Hauptaugenmerk heute.
Ich mache ja jetzt Landespolitik und wir haben ja auch im nächsten Jahr eine Landtagswahl und deswegen bin ich gerade auf Ideensuche. Aufgabe eines Politikers ist es aus meiner Sicht, dafür zu sorgen, so hat das Johannes Rau mal toll beschrieben, dass es den Menschen immer ein Stückchen besser geht und dass wir schauen, wo sind Probleme und wo können wir Probleme abstellen und das Leben besser machen, einfach für die Menschen. Und ein ganz großes Thema, mit dem wir uns in Nordrhein-Westfalen beschäftigen, ist natürlich das Thema Wohnen. Da geht es aber viel um die Frage, habe ich überhaupt eine Wohnung? Habe ich eine Wohnung, die ich mir leisten kann? Wir haben viel zu wenig bezahlbare Wohnungen und viel zu viele Vermieter machen Luxussanierungen und erhöhen die Miete danach, sodass viele, gerade auch Seniorinnen und Senioren, danach kaum mehr wohnen bleiben können, weil die Miete oft so teuer ist. Und deswegen ist es gut, dass es Wohnungsbaugesellschaften wie die MWB gibt, die darauf achtet, dass Mieten auch in Mülheim bezahlbar bleiben. Und dafür schon herzliches Dankeschön. Aber dass die Wohnungsbaugesellschaft auch noch was mehr macht, ich glaube, das ist etwas, was wirklich nicht überall der Fall ist und was wir, glaube ich, viel stärker auch politisch unterstützen und fördern müssen, nämlich Möglichkeiten zum Kontakt zur Nachbarschaftspflege. Denn Wohnen ist das eine, meine 40, 50, 60 oder 70 Quadratmeter, aber um mich wohlzufühlen, da gehört auch noch ein bisschen mehr dazu als nur eine schöne Tapete in meinen Wohnungen, sondern eine gute Nachbarschaft.
Ja, dann von meiner Seite auch noch einen ganz kurzen Satz zur Begrüßung. Ich habe meinen Kommunalwahlkreis tatsächlich unmittelbar hier in Heißen-Mitte und dem zuständigen Ortsverein tagen wir ja auch, so Corona das zulässt, relativ regelmäßig hier in den Räumlichkeiten. Und Stichwort Nachbarschaft, habe heute Morgen auch zwar ehemalige, aber doch auch Nachbarn wieder getroffen, mit denen ich in der ersten Wohnung oder neben denen ich in der ersten Wohnung hier beim Müllheimer Wohnungsbau auch gewohnt habe. Und insofern auch heute noch als Mitglied der Genossenschaft dem MWB auch verbunden. Wir sind auf etwas anderen Flughöhen unterwegs als die Bundes- und die Landespolitik. Der eine oder die andere werden das wissen. Wir sind als Ortsverein hier im Stadtteil relativ regelmäßig auch mit den Stadtteilspaziergängen unterwegs und bemühen uns drum, die Themen und Probleme aufzunehmen, die es hier so an der Straßenecke mit dem ein oder anderen Sammelcontainer, wo es dann dreckig ist, oder mit der Verkehrsführung, die nicht optimal gelöst ist, uns zu beschäftigen und zu schauen, dass wir da Lösungen finden.
Wie bist du mit dem Verlauf des bisherigen Bundestagswahlkampfes zufrieden?
Außerordentlich gut. Also wenn wir auf die Umfragewerte gucken und auf die Stimmung auf der Straße, an den Haustüren, dann würde ich sagen, könnte es eigentlich nicht viel besser sein. Der Zuspruch für die SPD wächst nach meinem persönlichen Empfinden von Tag zu Tag. Und die Zahlen, die wir jetzt so öffentlich aus Umfragen kennen, obwohl wir das mit aller Zurückhaltung bewerten sollten. Am Ende wird gewählt. Die lassen mich aber jedenfalls hoffen. Also insbesondere bemerke ich, dass die Stimmung außerordentlich gut ist und glaube ich, dass die Strategien und die Programme, die Vorhaben der SPD, glaube ich, sehr positiv aufgenommen werden.
Ihr profitiert ja auch zum großen Teil von den handwerklichen Fehlern, die Konkurrenz gemacht hat. Hat euch schon in die Karten gespielt?
Ja, ich würde das allerdings anders einordnen. Ich würde eher sagen, es hat schon ein Stück weit damit zu tun, wie die handelnden Personen schlicht so sind. Und je länger der Wahlkampf dauert, je mehr tritt halt zutage, mit welchen Kandidaten man es zu tun hat. Und bei Olaf Scholz zeigt sich halt, dass das ein seriös und ruhig arbeitender Mensch ist, der weiß, was er tut, die Strategien wichtig sind für die nächste Bundesregierung. Und deswegen muss man einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass an der Stelle eben solche Patzer eben schlicht nicht passieren, weil er das vielleicht etwas professioneller angeht. Und er macht das ruhig und gelassen und ich glaube, das ist genau das, was die Bevölkerung auch erwartet von dem Chef einer künftigen Bundesregierung.
Wir treffen uns ja am 11. September zur großen Diskussion 20 Jahre danach. Das ist in den letzten Tagen wieder durch den Rückzug der Alliierten aus Afghanistan sehr aktuell geworden. Wie bewertest du auch als Vorsitzender des Bundes der deutschen Kriminalbeamten die Situation?
Ich halte das so wie, glaube ich, fast alle anderen Menschen, die in Deutschland leben, für eine ziemliche Vollkatastrophe, was da gelaufen ist. Beginnt mit der autonomen Entscheidung der Vereinigten Staaten, sich so schnell rückzuziehen. Ich halte das für einen wahnsinnigen strategischen Fehler. Und ich gucke da deswegen, wie du gerade richtigerweise schon sagst, natürlich auch mit meiner Profession darauf. Und dann bewerte ich diese Terrortruppe der Taliban durchaus aus mehreren Blickwinkeln. Sie steht ja häufig so bei uns im Blickwinkel des Terrorismus aus guten, richtigen Gründen. Jetzt müssen wir aber noch hinzufügen, dass es sich, die Zahlen, die ich so lese, so kursieren, so zwischen 60.000 und 80.000, um sicherlich so die bestbewaffnetste Terrororganisation der Welt handeln dürfte. Und hinzu kommt aber eben noch, dass es sich nicht nur um eine Terrororganisation handelt, sondern auch um eine Verbrecherbande, die 80% des weltweiten Opium- und Heroinhandels jetzt unter sich hat und beherrscht, weil dort das Opium angebaut wird in großer Zahl. Und je nachdem, wie sie das jetzt regulieren, können sie also die Weltmarktpreise des Heroins jetzt gerade beherrschen. Und das tun sie schon seit vielen, vielen Jahren. Man darf ja nicht vergessen, die Taliban waren ja nie komplett weg innerhalb der letzten 20 Jahre. Sie waren nur in bestimmten Regionen mehr oder weniger aktiv. Die größeren Städte, die waren tatsächlich einigermaßen sicher. Und dadurch war es ja dann möglich, auch wieder Kultur und Frauenrechte zu etablieren. Aber wir haben es mit einer riesengroßen Terrororganisation zu tun, die uns durchaus besorgen sollte. Und das ist jetzt das Thema. Es ist nicht vorbei, wenn wir uns jetzt um die Flüchtlinge gekümmert haben. Aber es sind sehr, sehr viele Problemfelder, auf die ich jetzt gerade schaue.
Der Sebastian ist der Kandidat für unseren Wahlkreis, also 118. Und der tritt gegen die Astrid Timmermann-Fechter von der CDU und die Franziska Krumbiel-Steiner von den Grünen an. Alle anderen kann man im Moment außen vor lassen, weil die keine große Rolle spielen werden. Die drei werden das Rennen machen. Und wichtig ist, derjenige, der diesen Wahlkreis gewinnt, der geht nach Berlin.
Wer die meisten Stimmen hat, aber der geht direkt. Da ist das ganz einfach. Ganz einfach. Alle, die direkt antreten, der die meisten Stimmen hat, der geht direkt nach Berlin. Ein einziger. Das ist im Prinzip ganz einfach.
Genau. Ich wünsche, dass es mit Berlin klappt, dass sie dort dementsprechend auch Fuß fassen. Und die Trennfrage, wie bleibt Mülheim bei Ihnen im Gedächtnis? Was hat Mülheim davon, wenn Sie in Berlin stark aktiv unterwegs sind? Oder was können Sie für Mülheim tun?
Ich habe das ja vorhin schon versucht anzudeuten. Zur Wahrheit gehört natürlich, man muss immer gucken, wer ist zuständig. Das hört sich so ein bisschen blöde an, aber es ist eben so. Für manche Sachen, hier diese Polizeisachen, ist das Land zuständig. Mit Ausnahme Bundeskriminalamt, Bundespolizei am Bahnhof zum Beispiel. Andere Sachen haben wir gerade besprochen. Sauberkeit, Ordnungsamt ist die Stadt zuständig. So, was ich machen will, das werde ich jetzt in den nächsten Wochen übrigens nochmal versuchen, genauer zu erklären. Ich will so eine Bürgerlobby, nenne ich das, organisieren. Sondern die ist nicht themenabhängig und die hat zwei Richtungen. Ich glaube, dass man durchaus den Bürgerinnen und Bürgern ein paar Sachen noch mal genauer erklärt und einfacher erklärt. Das ist jetzt im Allgemeinen bei der Wahl, wie du das gerade gesagt hast. Da geht es aber auch um konkrete Sachen. Wenn jetzt um konkrete Sachen diskutiert wird, weiß ich nicht, Finanztransaktionssteuer. So, wer weiß denn jetzt genau, was das so ist? So. Und da geht es einmal darum, das natürlich etwas nochmal genauer und einfacher zu erklären, was das Thema ist und wie viel Geld es da geht, was man da einnehmen kann und so weiter. Und auf der anderen Seite, das ist genauso wichtig, deswegen hast du gesagt, ich bin auch bei Transparency im Vorstand. Ich will da auch für Transparenz sorgen. Sondern will einfach mal sagen, wer ist genau eigentlich in welcher Partei zuständig? Das weiß auch keiner. Es gibt sogenannte Berichterstatter, die bei jeder Fraktion bearbeitet, einer genau so ein Thema. Das sollte man erstmal wissen, wer ist das eigentlich? Weil davon hängt viel ab, wie der das einschätzt, wie der die Fraktion berät im Inneren. So, das würde ich gerne mal transparenter machen. Plus, wer übt da jetzt Einfluss drauf aus? Ja, also immer, wenn es um richtig viel Geld geht, dann gibt es viele Verbände und so, die üben Einfluss aus. So, okay, einfaches Beispiel auf Landesebene. Wir haben hier diese ganzen Spielhallen. Ich weiß nicht, wer jetzt schon mal jeden Tag in so eine Spielhalle geht. Ich kenne eigentlich kaum einen. So, und ich finde, wir haben viel zu viel persönlich.
Ich kenne ihn nur von aus.
So, das beruhigt mich übrigens. Ja. Jedenfalls. So, und jetzt hat Armin Laschet hier in Nordrhein-Westfalen diese Abstände verringert. Das heißt, wir werden jetzt demnächst mehr Spielball auch noch haben hier. So. Aber da sollte man mal erklären, warum das so ist und wer da die Lobby hat und warum das überhaupt, warum da so Einfluss hat. Ja, das würde ich ganz gerne alles mal transparenter machen. Und andersrum versuche ich mal, da bin ich noch dabei auszutüfteln, wie man das gut machen kann. Interessiert mich natürlich, was denken denn die Leute dazu? Ne? Um dann mal zu gucken, kann man das vielleicht teilweise im Internet, werde ich das versuchen abzubilden, ne? Dass man sich da melden kann. Und wir werden natürlich auch versuchen, solche Formate zu finden, wo die Leute alle hinkommen. Und dann ist mir eigentlich auch egal, ob die schon wählen dürfen oder jünger sind oder ob die keinen deutschen Pass haben und so. Mich interessiert eigentlich, was alle dazu denken, zu diesem Thema. Und wenn das was ein großer Aufreger ist, dann würde ich organisieren, dass alle, die hier wohnen im Wahlkreis, sich auch da zu Wort melden und das auch da ankommt. Deswegen mein Punkt ist nicht das konkrete Thema, sondern ist die Frage, wie man das organisiert. Und da würde ich glauben, das passiert meiner Meinung nach zu wenig.
Da bin ich jetzt noch bei, gerade die Probleme, die ich da angesprochen habe, in Spielhallen oder ähnliches, halt, ja, kennt man die Zusammenhänge viel, viel zu wenig dementsprechend. Ja, und meistens ist ja eine Verknüpfung irgendwo mit einer Lobby dahinter dementsprechend. Ja. Und das ist ein Riesenproblem halt, ne, was aber in der Mehrzahl der Bevölkerung untergegangen ist. Ja.
Ich würde das ja so beschreiben. Die Probleme werden ja komplizierter und komplexer. Ne? Und deswegen ist es völlig normal, dass man dann mehr erklären muss.
Okay. Das ist ja für mich auch kein unbekannter Ort, sondern wir sind ja mit dem Ortsverein relativ regelmäßig hier. So Corona das zulässt, was also die Regeln für Veranstaltungen und persönliche Zusammenkünfte angeht. Also wir tagen hier regelmäßig, sowohl mit dem Vorstand, haben ja auch schon Mitgliederversammlungen und auch Neujahrsempfänge durchgeführt in den letzten Jahren. Und insofern ist das für mich kein unbekannter Ort. Ich kenne eine Reihe von Menschen, die sich hier auch im Team ehrenamtlich engagieren. Und insofern, dass hier auch ein Ort ist, der nur ein kurzes Stück von meinem eigenen Zuhause weg ist, kenne ich den Sprengel hier recht gut und weiß auch, wie es hier vorher ausgesehen hat und wie sich das jetzt entwickelt hat.
Also ich glaube, insgesamt können wir mit der Entwicklung des Nachbarschaftshauses sehr zufrieden sein.
Das auf jeden Fall. Und ich denke, wenn wir uns jetzt auch hier heute Morgen an diesem Donnerstag, der ja in Heißen auch traditionell Markttag ist, umschauen, dann stellen wir fest, das Angebot wird sehr gut angenommen. Und das beweist ja die Richtigkeit der These, die wir als SPD auch immer vertreten haben. Wir brauchen im Stadtteil eine solche Anlaufstelle, ein solches Haus, wo Bürgerbegegnung möglich ist. Und zwar jenseits von Vereinsgrenzen, was ja auch immer eine gewisse Hemmschwelle darstellt, dann vielleicht dahin zu kommen und sich dort zu treffen. Ein solches Haus der Bürgerbegegnung ist jetzt mit dem Nachbarschaftshaus entstanden. Und damit konnte der Stadtteil Heißen dankenswerterweise nachziehen im Vergleich mit anderen Stadtteilen, die eine solche Einrichtung schon seit längeren Jahren zum Teil haben.
Vielen Dank.
Gerne.
Jetzt freue ich mich ganz besonders, den Landesvorsitzenden der SPD und den Fraktionsvorsitzenden im Düsseldorfer Landtag der SPD hier bei uns im Nachbarschaftshaus zu begrüßen, Thomas Kutschaty. Und eigentlich ist es so, dass derjenige, der diese Ämter innehat, auch Kandidat für den Ministerpräsidenten antritt. Ist so, ne? Thomas.
Erstmal hallo, freue mich dabei sein zu können heute. Ja, ich glaube, das sind ganz gute Voraussetzungen, wenn man Landesvorsitzender ist, aber auch Oppositionsführer im Parlament. hat man eine gute Gelegenheit, die jetzige Landesregierung auch zu stellen und eine gute Ausgangsbasis dann auch als Spitzenkandidat anzutreten nächstes Jahr im Mai bei der Landtagswahl. Und ich freue mich, dass der Landesvorstand der NRW-SPD mich auch schon nominiert hat als Spitzenkandidat.
Du hast selber von 2010 bis 2017 dem Kabinett Kraft angehört als Justizminister. Du bist jetzt in der Rolle des Oppositionsführers im Düsseldorfer Landtag und machst da auch immer wieder auf dich aufmerksam. Gehört das einfach zum Handwerkszeug eines Oppositionsführers?
Naja, Opposition hat ja zwei Aufgaben. Einmal natürlich die Regierung zu kontrollieren, was läuft nicht so gut. Und im Augenblick haben wir da ein ganz großes Thema, mit dem wir uns beschäftigen. Hat die Regierung richtig in der Flutkatastrophe gehandelt? Warum sind die Menschen nicht früher gewarnt worden? Warum gab es keinen Krisenstab? Solche Fragen versuchen wir gerade aufzudecken. Das ist Aufgabe der Opposition. Aber der zweite Teil ist natürlich auch, wir machen auch Vorschläge, wie es besser gehen soll. Also wir sind ja nicht nur diejenigen, die kritisieren, das gehört dazu. Aber wir machen auch Vorschläge, was muss man tun, damit die Menschen in Nordrhein-Westfalen besser leben können. Und da haben wir in der Vergangenheit, und werden das jetzt auch noch mal deutlicher machen, eine ganze Menge Vorschläge gemacht, wie man zu mehr bezahlbarem Wohnraum kommt, wie die Bildung für unsere Kinder verbessert werden kann. Also das sind die zwei Kernaufgaben einer Opposition.
Wirst du als zukünftiges Regierungsmitglied Sachen auch aus der jetzigen Regierung beibehalten? Ich denke da insbesondere an die Geschichte von Herbert Reul mit der Strategie der 1000 Nadelstiche.
Ja, wir unterscheiden uns, glaube ich, nicht im Bereich der inneren Sicherheit, dass wir, wenn wir sagen, wir brauchen deutlich mehr Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte, gerade auf der Straße auch. Da waren wir auch vor der letzten Landtagswahl nicht auseinander. Wir haben ja auch schon zu unserer Regierungszeit deutlich mehr Anwärter eingestellt. Das ist sicherlich gut und richtig. Und Kriminalität muss natürlich bekämpft werden. Man darf sich aber nicht nur auf eine Form der Kriminalität konzentrieren. Wenn ich sehe, was es für Kindesmissbrauchsfälle in den letzten Jahren hier gegeben habe, dann muss man auch da in dem Bereich eine ganze Menge machen, vorbeugen, aber auch die Täter stellen. Und da darf man sich nicht nur auf Clan-Kriminalität konzentrieren.
Wir stehen an einer Schwelle zu einem neuen politischen Verständnis. Ich sehe, dass die Jugend sehr viel politischer ist, als sie vielleicht noch vor Jahren war. Wir haben eine Umwelt, die uns immer mehr fordert. Glaubst du auch, dass sich die Anforderungen an Politik in den nächsten Jahren extrem ändern werden?
Auf jeden Fall. Politik wird immer schnelllebiger. Man muss kurzfristigere Entscheidungen treffen. Man muss aber auch jetzt den Mut haben, grundsätzliche Entscheidungen zu treffen. Wollen wir einen weiter so und wollen wir uns weiter so durchwursteln und die Klimakrise nur als Randerscheinung betrachten oder wollen wir es jetzt wirklich angehen? Ich möchte das Thema gerne angehen. Selbst dreifacher Familienvater möchte meinen Kindern auch noch einen Planeten hinterlassen, der lebenswert ist. Und die werden mich irgendwann mal fragen, Papa, du warst in der Politik, was hast du gemacht? Sieht es in 20, 30 Jahren so und so schlecht aus bei uns? Und deswegen muss da jetzt echt der Umbruch kommen. Ich finde aber diese Diskussionen nicht hilfreich, wenn wir uns jetzt nur darüber unterhalten, wann Deutschland jetzt klimaneutral ist und wann die letzte Kohle verbrannt wird. Das sind Jahreszahlen. Was wir jetzt machen müssen, ist massiv investieren, damit unsere Wirtschaft sich umstellen kann auf neue Energien. Ich habe viele Unternehmen besucht in der Stahlindustrie, in der Metallverarbeitung. Die wollen umstellen, aber sie brauchen Wasserstoff. Und zu Wasserstoff als Energieträger brauche ich ökologische Energien, regenerative Energien. Also lasst uns nicht über Jahreszahlen streiten, sondern lasst uns darüber streiten, wie kriegen wir mehr Photovoltaikanlagen auf die Dächer? Wie schaffen wir es, verträglich mehr Windkraftanlagen zu bauen? Das ist doch jetzt die Herausforderung und nicht nur über Jahreszahlen zu diskutieren.
Solltest du Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen werden, könnte das auch wieder eins deiner Themen werden, auch wieder die Förderung von Photovoltaik für Privatleute?
Auf jeden Fall. Im Augenblick lohnt sich Photovoltaik für diejenigen, die den Strom selbst nutzen können. Also ich mache mir die Kollektoren auf mein Dach und kann das selbst verbrauchen. Das rechnet sich sogar. Was sich nicht mehr rechnet, weil die Förderung schräg gelaufen ist jetzt zum Schluss, ist, dass ich überschüssige Sonnenenergie ins Netz einspeisen kann. Dafür kriege ich heute nicht mehr das Geld, was ich brauche, damit sich das rechnet. Das müssen wir einfach ändern. Und ich möchte auch für Mietwohnungen Photovoltaikanlagen ermöglichen. Wir haben Wohnungsbaugesellschaften, die haben unzählig viele Dächer. Was könnten wir da alles machen? Aber da müssen wir neue gesetzliche Regelungen schaffen, damit man auch den Strom als Wohnungsbaugesellschaft an seine eigenen Mieterinnen und Mieter verkaufen kann. Das ist heute rechtlich so verdammt kompliziert. Aber das müssen wir einfacher machen. Da haben wir viel zu viele Hürden. Und wenn wir mal unsere ganzen Dächer in den Innenstädten auch mit Photovoltaikanlagen ausstatten würden, wir wären ein ganzes Stückchen weiter und könnten auch viel früher aus der Kohle aussteigen, als wir uns das vielleicht heute vorstellen können. Aber das muss gefördert werden. Und da darf man nicht nur zugucken, sondern da muss man aktiv handeln als Staat.
Ich freue mich auf unsere zukünftigen Interviews bis zur Wahl des zukünftigen Ministerpräsidenten.
Herzlichen Dank, freue mich auch.
Das war Nachbarschaftshaus. Neues aus Heißen. Bis zum nächsten Mal.